Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tiltit. Ich bin Susanne
und ich bin Ute.
und heute haben wir einen Gast, nämlich Dr. Björn Emmichholz. Wir freuen uns, dass du da bist, Björn.
Ja, danke schön, vielen Dank. Und guten Morgen
Und
an alle.
guten Morgen, genau. Und guten Morgen nach Pferden. Da können wir jetzt vielleicht schon so einen kleinen Hinweis geben, wer unser Gast ist. Denn du, obwohl dein Name das nicht vermuten lässt, du bist der Ehemann von Ute Scholz, unserer ehemaligen internationalen Präsidentin. Und wenn ich das richtig weiß, hast du Volkskunde, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Germanistik studiert und warst Stadtarchivar in Verden und gleichzeitig Leiter des Domherrenhauses Historisches Museum und bist inzwischen in Rente. Und mit dir wollen wir ganz gerne mal sprechen. Wie ist das eigentlich so als Ehemann der internationalen Präsidentin gewesen? Und Ute hat uns, und das ist jetzt eine Liebeserklärung, die ich hier jetzt öffentlich verlesen möchte. Also Ute hat gesagt, er war nicht mein Sekretär, mein Kopierboy, mein Taschenträger, sondern er hat mich einfach immer nur begleitet. Und das war fantastisch. Und dafür danke ich ihm und liebe ihn so sehr. Also ich finde, merkt, geht nicht, Björn.
Nein, nein, nein. Da
Aber
muss ich direkt sofort gleich los und Blumenstrauß besorgen,
ja, unbedingt. Also ich finde,
ja.
wenn man das in die Welt
Ja.
hinausträgt, also das ist der Hammer. Aber jetzt wollen wir sehr gerne mal deine Perspektive hören aus der Zeit. Aber vielleicht stellst du dich vorher einfach noch mal ein bisschen vor, etwas mehr als das, was ich gerade schon über dich anmoderiert habe.
Ja, was ist da? Über meine Person groß zu reden gäbe, fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Das Wesentliche ist gesagt. Ich bin, das ist vielleicht merkwürdig, wer Verden kennt, gebürtiger Bremer, also 25 Kilometer ungefähr von Verden entfernt geboren. Und historisch gesehen haben beide Städte, Bremen und Verden, nie gutes Verhältnis gehabt. Das lag an den damaligen Bischöfen. Die haben sich gerne mal mit Krieg überzogen. Und der Bremer Bischof hat gerne mal den Verdener Dom abgefackelt. Gut, und dann kam ich und musste dann hier die Verdener Geschichte aufarbeiten. Das ist, entbehrt nicht ganz einer gewissen Komik.
Aber du kannst Karate, habe ich gehört.
Ja, das Wort vermeiden wir. Klar, ich betreibe seit meinem 14. Lebensjahr Karate als Sport und davon ungefähr 20 Jahre als Leistungssportler. Also im echten Wettkampfmodus. Ja, das mache ich und es wird immer faszinierender für mich, weil ich eben immer älter werde. Der Körper verändert sich im Alter. Er kann nicht mehr ganz das, was er mal konnte. Das macht aber für die Intensität des Trainings überhaupt keinen Unterschied. Und das allein ist schon ungemein faszinierend. Aber es ist gefährlich, mich über Karate reden zu lassen, weil ich könnte dann in 2 Stunden erst vielleicht aufhören.
Okay, dann stoppen wir das Thema jetzt hier, denn wir sind natürlich mega gespannt. Wie waren eigentlich diese 2 Jahre, die ja jetzt im Juni abgelaufen sind, Utes internationale Präsidentschaft? Sie ist viel rumgereist, Chicago, ich kenne gar nicht die ganzen Stationen. Ihr wart gemeinsam in Australien bei der Convention, wart, glaube ich, gemeinsam in Neuseeland. Wie hast du diese 2 Jahre erlebt? Da gibt es sicher ganz vielfältige Beobachtungen. Erzähl uns das einfach mal, denn sie hat sich ja unheimlich engagiert und du warst zu Hause in Pferden oder auch nicht. Lass uns
Ja,
mal einen Einblick gewinnen.
meistenteils war ich tatsächlich in Verden geblieben, schlicht weil ich hier noch eine Menge zu tun habe. Die Neuerungen, als Ute dann nun Präsidentin wurde, diese 2 Jahre, waren so neu nicht. Denn um Präsidentin zu sein, muss man ja vorher schon internationale Gremien geleitet haben. Also es ist ja ein Prozess von insgesamt, glaube ich, 6 Jahren, weil jedes Amt 2 Jahre zu besetzen ist, was mich sehr wundert. Ich selbst bin Rotarier. Ich kenne weltweit keinen Rotarier, der diese Nervenstärke aufbrächte, solch ein Amt nun also 2 Jahre durchzuhalten. Wir sind alle immer froh, wenn unser Jahr vorbei ist. Na
Das
gut,
sind Frauen, wenn ich das
das sind,
einwerfen darf.
ja, das sind Frauen. Ja, das sind, ja. Also insofern war es nicht, waren dann die tatsächlichen zwei Präsidentenjahre von Ute für mich keine große Umstellung, auch keine große Überraschung. Und in der Tat, sie reiste durch die ganze Welt, hat Asien, Afrika, also ich meine alle 5 Kontinente bereist. Und mein Part war es dann eben, so ein bisschen den Kontakt zu halten. Also wir haben jeden Morgen, wann immer das war, das kann für mich mitten in der Nacht gewesen sein, aber wenn Ute aufwachte, dann haben wir ganz kurz eben über gezoomt, haben uns kurz gesehen, kurz geschnackt. Und dasselbe, wenn sie dann zu Bett ging. Also insofern waren wir nie, war ich für sie nie ganz aus der Welt und umgekehrt. Und manches Mal habe ich mir gedacht, Mensch, 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 also gut, dass du hier bist und nicht da irgendwo in der Weltgeschichte gondelst. Also sie wird ja schon darüber berichtet haben, wie sie durch Manila mit Polizeibedeckung fuhr, weil man dort die Situation für kritisch hielt, wie sie plötzlich irgendwelche blaue Helme um sich herum hat, weil man in Afrika das für gefährlich hielt und so weiter und so weiter. Da weiß ich nicht so, ob ich immer die Nerven gehabt hätte.
Warst du in Sorge um sie?
Nein, nicht wirklich. Also Ute ist recht tough. Also sie kommt durch die meisten Situationen gut, zumindest irgendwie durch. Also das kann man schon sagen. Aber ich war dann immer jeden Tag froh, wenn ich sie dann sah. Das ist richtig.
Und wie war das, wenn man so, Ute war ja oder ist ja eine Zäuntchen und sicher auch eine Präsidentin gewesen mit ganz viel Leidenschaft, die hat doch sicher von morgens bis abends über Zonta-Themen geredet und hatte das im Kopf und im Herzen. War das auch manchmal nervig, immer diesen Kram zu hören?
Nein, dafür ist unser, Gott sei Dank, unser Haus groß genug. Also wenn sie hier in der Tat, wenn sie hier im Grunde genommen einen Fulltime-Job erledigt hat, dann konnte ich mich absentieren. Da war ich woanders, davon kriegte ich direkt nichts mit. Oder musste davon nichts mitbekommen, wenn ich es nicht wollte. Also insofern war es entspannt.
Bist
Was
du auch?
irgendwann mal auf die Ner Entschuldigung, ja?
Nee, bitte zu Ende.
Was? Irgendwann mal mir auf die Nerven ging, das war, also es hatte sich das Ritual herauskristallisiert. Ich brachte sie zum Flughafen und ich holte sie natürlich auch wieder ab, weil es von Pferden her ein bisschen kompliziert ist, dann immer mit dem Einparken, Parkplatz suchen da im Flughafen und so weiter. Und das irgendwann, also das war dann, als es so gedrängt wurde, so alle 3 Wochen ging sie für 3 Wochen weg. Und dann immer wieder verabschieden und dann immer wieder begrüßen am Flughafen. Und das war irgendwann, ja, es wurde ein bisschen viel für mich.
Warst du auch ihr Ratgeber? Also ich kann mir vorstellen, selbst als Clubpräsidentin, was ja dagegen nichts ist, hat man ja immer wieder Herausforderungen, bespricht das zu Hause mit dem Partner, wie würdest du dies machen, wie würdest du jedes machen, Konflikte, die vielleicht auftauchen. Warst du da Sparringspartner für sie?
Ja, das selten zwar, aber das kam vor, dass sie in der Tat, indem sie mit mir sprach, ihre eigenen Ideen weiterentwickelte. Das ist richtig, ja. Ein echter Ratgeber, glaube ich, war ich nicht. Dazu war das dann doch schlicht zu international, zu weit weg.
Nichtsdestotrotz ist es ja so, Björn, um solche, du erzählst ja von 6 Jahren, um so eine Zeit gemeinsam zu überstehen, braucht man ja, also überstehen mit Anführungsstrichen, zu erleben, braucht man ja auch einen Partner, der das mitträgt, also der die Ideen grundsätzlich mitträgt, der sagt, da stehe ich auch für. Was ich bei Ute sehr schön fand, ich persönlich jetzt auch, dass da auch noch mal sich rauskristallisierte, dass es nur miteinander geht, mit Männern gemeinsam, weil das klingt ja sonst so ein bisschen wie früher Alice Schwarzer so. Das ist ja schon wichtig, dass der Partner das mitträgt. Sonst kann man, glaube ich, so eine Karriere nicht machen. Und auch vor allem dieser hohe Zeitaufwand, den du da sagst, den kann ja auch eine Partnerschaft nicht tragen.
Naja, gut, also unsere Konstragen, das hing dann schlicht damit zusammen, dass ich vielleicht öfter, als es sonst der Fall gewesen wäre, gekocht habe. Wenn sie über Mittag in irgendeinem Meeting war, ging das nicht, also habe ich es gemacht. Und da wir das aber schon vorher auch im Grunde genommen paritätisch aufgeteilt hatten, war das für uns beide keine große Umstellung. Aber also ich würde als in der Assistenz ihrer Funktion, würde ich mich selbst sehr klein sehen.
Aber ich finde trotzdem, ich würde den Gedanken von Ute noch mal ein bisschen weiter spinnen. Es geht nur gemeinsam, das Amt ging nur gemeinsam, aber sich für die Sache von Frauen und Mädchen einzusetzen, wie Zonta es tut, geht auch nur gemeinsam mit den Männern. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, zu diesen Themen. Wie siehst du die Rolle von Männern, die Welt von Frauen und Mädchen ein Stück besser zu machen?
Ja, also zumindest sehe ich zunächst mal die Notwendigkeit, also dass das jemand anpackt. Es gab einen schönen Moment jetzt in Berlin, Anfang Januar, da hatte Ute dort einen Vortrag zu halten. Und anschließend geht ein gestandenes, älteres Rotaria-Mitglied auf sie zu und sagt, jetzt hätte er den Unterschied zwischen Rotari und Zonta verstanden. Ah. Zonta hätte Ziele, Rotari nicht. Das war schon beeindruckend. Ja, also wie sehe ich das? Natürlich muss Zonta, ich bin übrigens nicht nur Rotarier, sondern auch, Mensch, wie nennt man das, irgendwie so förderndes Zonta-Mitglied. Also ich gehöre keinem Club an, sondern werde gleich...
Bist Fördermitglied.
Headquarter, förderndes Mitglied, ja. Also ich trage auch das Zonta-Zeichen am Revers, neben dem Rotarischen Rat. Und in der Tat, also in irgendein Gewaltphänomen, irgendwo auf der Welt, ohne die beteiligten Männer, die in der Regel ja Auslöser dieser Gewalt sind, in den Griff zu bekommen, das halte ich für unmöglich.
Das ist schön, dass du das sagst. Und das Gewalt ist ja so das eine Thema, aber auch Frauen in Führungspositionen zu stärken. Das hast du implizit ja gemacht durch deine Unterstützung. Und für all das brauchen wir einfach auch die Männer. Aber es gefällt mir sehr gut zu sagen, Zonta hat Ziele und diesen Zielen fühlen wir uns tatsächlich sehr verbunden. Und Ute hat da, glaube ich, auch viel für Klarheit gesorgt. Was sind wirklich die Ziele?
Ich möchte es noch gerne noch mal bekräftigen. Mein gesamtes Berufsleben hindurch, das wurde mir aber erst klar, als ich dann vor drei Jahren in Rente ging. Mein gesamtes Berufsleben hindurch habe ich lieber mit Frauen zusammengearbeitet, egal auf welcher Ebene, auch wenn sie meine Vorgesetzten waren, als mit Männern. Schlicht und ergreifend deshalb, weil Männer eitler sind. Männer untereinander gibt es immer, immer einen, der glaubt, er sei nun der Häuptling und müsse das auch beweisen und müsse das auch zeigen. Das ist, wenn Frauen anwesend sind, das ist schon mal da ein Regulativ und erst recht, wenn sie in der eigentlichen Verantwortung stehen, wenn sie also mir gegenüber als Vorgesetzte auftreten mussten, waren sie viel zielorientierter, viel, es ging immer mehr um die Sache und nicht um die Position. Wer sagt jetzt was? Das fand ich angenehm. Also wie gesagt, ich habe immer gerne oder lieber mit Frauen gearbeitet als mit Männern.
Ja, du hast gerade schon ein Stichwort gegeben, Gewalt in der Welt. Können wir nur gemeinsam entgegentreten. Wir haben gerade wieder den Fall in Aschaffenburg erlebt, der dich, glaube ich, auch sehr erschüttert hat, uns alle sicherlich. Aber du hast gesagt, so dieses ganze Thema Gewalt in unserer Gesellschaft, Rücksichtslosigkeit, Mangel an Respekt, so die Debattenkultur, wie gehen wir eigentlich miteinander um, das bewegt dich gerade sehr. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen. Ich glaube, das geht uns allen so, aber vielleicht können wir das noch mal bewusst zum Thema machen?
Ja, also die zunehmend, ja, oder wie nennt man das? Ja, es ist Gewalt. Gewalt oder Verrohung, zunehmende Verrohung im Miteinander, fiel mir lange Zeit nicht auf. Jetzt waren wir im vergangenen Sommer 2 Monate in 2 vollkommen anderen Länder, Ute und ich, nämlich in Australien und Neuseeland. Das hatte den Anlass eben des Wachwechsels sozusagen in der Präsidentschaft international von Zonta. Und da haben wir 2 Gesellschaften kennengelernt, die vollkommen anders organisiert sind, die viel freundlicher, viel entspannter miteinander umgehen. Und das war so augenfällig, dass ich dann anfing, darüber nachzudenken, woran kann das liegen? Das liegt ganz sicher daran, dass diese beiden Länder leere Länder sind, also enorm groß mit einer relativ kleinen Bevölkerung. Sie haben auch ihre Minderheitenprobleme, gehen damit unterschiedlich um. Aber dann zurück in Deutschland, schon durch den Zoll zu gehen in Deutschland, war ein vollkommen anderes Spiel, als zum Beispiel in Australien durch den Zoll zu gehen. Das war wie eine Kriegserklärung, die der Zollbeamte mir dagegenüber formulierte, obwohl nichts passierte. Also diese alltägliche Zugewandtheit, Freundlichkeit im Umgang miteinander, das war augenfällig. Ja. Das war wirklich, wirklich erstaunlich. So muss man vielleicht sagen, wir waren erstaunt, dass es so funktioniert. Mhm. Ich gehe durch Brisbane, mitten durch den dichtesten Straßenverkehr und niemand hupt. Vollkommen stiller Straßenverkehr, niemand hupt dort. Bei uns unmöglich. Es ist nur ein kleines Beispiel.
Das ist ja schon auch, wenn du, ich habe es so erlebt in Irland, Ute kennt Irland ja auch gut, dort gehen Menschen auch ganz anders miteinander um. Ne? Wo sind Ansatzpunkte? Ich glaube, wir empfinden das ja alle als stressig. Was ist deine Schlussfolgerung daraus gewesen? Hast du dein Verhalten verändert? Hast du Ideen, wo Ansatzpunkte sind?
Ja, ich bin sozusagen noch auf der Suche nach den eigentlichen Anlässen. Warum ist das so? Ein Punkt ist, dass unser Land sehr voll ist. Australien, da geht 3-mal Europa hinein und die haben nur 20 Millionen Einwohner. Also das sind einfach andere Dimensionen. Und das bei einem solch leeren Land fördert das natürlich das Gefühl dafür, aufeinander angewiesen zu sein. Mhm. Also ich bin schon deswegen gegen jedermann freundlich und versuche ihm zu helfen, weil ich nie sicher sein kann, ob ich nicht morgen auf ihn angewiesen bin. Mhm. Deswegen hilft man sich da auch ganz anders über die Straße. Ich habe zwar künstliche Hüften, also droht, das ist manchmal so, da hakte es dann ein bisschen und dann schien es wohl nach außen hin, dass ich stolpern würde, was nicht der Fall war. Ich hatte sofort 2 junge Männer links und rechts, ob ich ins Hospital, ob sie mich wegbringen sollten, ob ich Hilfe bräuchte, ob alles okay wäre, alles okay, alles gut, alles gut, alles gut. Haben sie zweimal nachgefragt.
Also so eine Achtsamkeit im Umgang miteinander, den anderen beobachten, gucken, was braucht der oder so in diese Richtung.
Sowas. Und dann eben auch tatsächlich fragen, kann ich helfen? Also nicht weggucken, sondern kann ich helfen? Ute geht aus dem Supermarkt und gerät ins Stolpern. Genau dieselbe Szene. Zwar noch in einem sehr entspannten Ferienort, bei wundervollem Wetter. Ja, sofort kamen Leute, ich konnte noch nicht mal so schnell reagieren. Da war sie schon untergefasst von 2-3 Leuten, die aus dem Laden, die hatten das gesehen, die brachten sie in den Schatten, brachten ihr ein Glas Wasser, entschuldigten sich, ob sie überhaupt nichts dazu konnten. Dann drängelt sich eine junge Frau vor und sagte, sie sei Ärztin. Und die hat dann 20 Minuten lang Ute dort einfach auf offener Szene untersucht. Mhm. Und wollte dafür nicht mehr haben als ein Dankeschön.
Es klingt ein bisschen, als ob, also mir fallen jetzt sofort die Begriffe Egoismus oder dass unsere Gesellschaft vielleicht egozentrischer ist, dass sie nicht mehr darauf achtet, wie es anderen geht oder auch das Umfeld gar nicht mehr sieht. Ist unsere Gesellschaft zu sehr jeder auf sich selbst Blickt jeder zu sehr auf sich selbst oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, es wird sicher an allem was dran sein, da zu einer echten Schlussfolgerung zu kommen. Dafür ist mir natürlich der Zeitraum meiner Beobachtung von zwei Monaten ist zu kurz. Da müsste man, für mich habe ich diesen Schluss gezogen. Ja, wir sind einfach zu ich fixiert. Wir sind zu egoistisch. Uns kümmert es im Grunde genommen nicht, was der andere tut, was der andere erleidet. Und ein fällt mir gerade um, wenn ich hier so rausgucke, viele Nachbarn kenne ich nicht. In Australien haben wir gar keine Nachbarn, aber die sie in 500 Kilometer Entfernung haben, die kennen sie. Also insofern würde ich recht geben. Ja,
würde vielleicht auch ein bisschen erklären, wenn wir wieder zu dem Thema Gewalt kommen wollen, wenn jemand natürlich sehr auf sich selbst fixiert ist, dann ist vielleicht auch die Aggressionsschwelle sehr niedrig, also auch Gewaltbereitschaft zu sein, das zu verteidigen oder wie auch immer, wenn man das Gefühl hat, irgendjemand will einem vielleicht was wegnehmen oder hat nicht nur was wegnehmen, sondern vielleicht auch eine andere Meinung. Und also, dass diese ganze Kultur dadurch verloren geht, auch mal eine andere Meinung zuzulassen.
Ja, gut, das ist ein weiterer Grund. Oder das ist eine weitere Beobachtung. Aber auch da müsste man natürlich fragen, wie kommt denn das? Und da wäre meine starke Vermutung, mehr kann es nicht sein, eine starke Vermutung, dass wir einfach auf sehr engem Raum sehr viele unterschiedliche Kulturen leben haben hier in unserem Land. Und wir haben es von Anfang an versäumt. Da geht man dann bis in die 60er Jahre mit den Gastarbeitern zum Beispiel, mit dem Begriff schon Gastarbeiter. Wir haben es von Anfang an versäumt, die hier lebenden fremden Bevölkerungen mit völlig anderen kulturellen Auffassungen, auch anderen Definitionen, zum Beispiel, was ist überhaupt Gewalt? Das definieren wir über unser Recht und die Kultur klingt sich ein. Ob das wirklich überall so der Fall ist, das haben wir versäumt zu fragen. Und das ist eben tatsächlich nicht der Fall so. Also wer aus dem Osten kommt zu uns, der hat andere Definitionen von Gewalt im Hinterkopf. Für den ist das vielleicht noch gar nicht Gewalt, was er hier anderen antut, wäre meine Vermutung.
Also ein nicht geeintes Bild davon, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen und was ist in Ordnung, aber was ist auch nicht in Ordnung.
Ja, zum Beispiel die ganz einfache Frage, wenn wir in eine Schulklasse einen kleinen Jungen stecken, der nicht den ganzen Tag nicht versteht, was da eigentlich um ihn herum passiert, weil er schlicht Deutsch nicht kann und vielleicht nur eine Stunde an diesem Tag dann eine Lehrerin hat, die in seiner Sprache mit ihm kommunizieren kann, dann muss das Frust aufbauen. Also anders kann ich mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Ich habe es allerdings selber natürlich auch nicht anders erlebt. Also insofern kann ich es nicht wirklich nachempfinden. Aber ich würde da zum Beispiel eine große Ursache für künftige Gewalt sehen. Und vor allen Dingen für künftige Intoleranz.
Ja, wir haben also einfach mal einen kleinen Blick drauf geworfen. Und du hast erzählt, dir ist es insbesondere aufgefallen, weil das in Australien und Neuseeland so unterschiedlich und, so habe ich es verstanden, so wohltuend für dich war.
Entspannend.
Entspannend und wohltuend, genau. Also vielleicht kann jeder von uns sich so ein bisschen an die eigene Nase fassen und gucken, wo kann ich denn wenigstens in meinem Verhalten ein Stück dazu beitragen. Björn, wir danken dir sehr, dass du uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast in euer Leben als Mann der internationalen Präsidentin Ute Scholz. Vielen Dank dafür. Toll, dass du sie so gut unterstützt hast, dass sie so eine tolle Arbeit machen konnte. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass sie Zonta sehr vorangebracht hat, mehr zur Sichtbarkeit beigetragen hat. Und dann hast du sicherlich mit einen Anteil daran gehabt. Und wenn sie dann noch dir so eine tolle Liebeserklärung gemacht hat, dann, ja, wie gesagt, was will man mehr?
Was will man mehr?
Vielen Dank dir.
Ja, dafür nicht.
Ganz lieben Dank und ein schönes Wochenende.
Ja, tschüss. Zurück. Jo, tschüss.